umbrella, inside umbrella, by the key folio, inside umbrella, inside umbrella, inside umbrella.
Ja, servus und herzlich willkommen, Richie, zum 12. Mal bei Inside Umbrella bei mir im Studio. Heute ist nicht ganz so schön wie sonst, aber du bist immer gleich gut drauf.
Ja, ich versuche natürlich immer gut drauf zu sein. Aber danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich freue mich. Das Vorgespräch war ja schon so genial, was wir alles vorhaben, sage ich. Es muss ja nicht immer nur um die Börse gehen.
Ja, ja, genau. Definitiv. Und ich freue mich schon wirklich auf 2026.
Ich
will da jetzt nicht spoilern oder so, aber es wird großartig.
Ich würde urgern spoilern, aber wir tun es einfach nicht.
Wir tun es nicht. Wir lassen es so wie im Nebel draußen, jetzt im Wiener Nebel.
Welchen Spoiler mal wiederholen? Diesen Podcast, dieses Inside Umbrella, powered by Wikifolio. Heute die Folge 12/25 wird es auch auf jeden Fall im Gesamtjahr 2026 geben. Und wir werden gleich am 8. Jänner starten, weil das der zweite Donnerstag ist. Da bleiben wir auch dabei, haben wir gerade ausgemacht. Können wir das Jahresende wunderbar noch eintakten mit ein paar solchen Statistiken, die man dann halt zum Jahresende liefern kann für ein Gesamtjahr.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, dann kann man so richtig, da haben wir den Überblick über die Vergangenheit und den Ausblick in die Zukunft.
Es war für dein Anlageuniversum kein leichtes Jahr, das muss man schon sagen. Der Dollar auf der einen Seite, dann der irre Dollar ein bisschen nach wie vor, das hast ja du sowieso antizipiert, sehr erratische politische Moves und so weiter. Aber ich glaube, du hast dich tapfer geschlagen und ich darf mit deiner Zustimmung wieder mit der Bottomline beginnen, die wir voranstellen. Das sind jetzt die Daten vom Mittwoch, den 10.12. Vormittag. Wir senden am Donnerstag, den 11.12. Vormittag. Das ist wieder der zweite Donnerstag im Jahr. Und wir haben in der Umbrella-Strategie im Wikifolio Umbrella 3.950 als Mittelkurs. Das sind 3.850% seit Start 2012. Im Vormonat hat man 4.020, ein Monatsminus von 1,75% von Aufnahme zu Aufnahme. Year-to-date-Performance jetzt so 20,5% plus. Ist auch ein bisschen zurückgekommen. Investiertes Kapital 172 Millionen Euro nach der High-Water-Mark, 178 Millionen im Vormonat. Und ganz spannend das Handelsvolumen der vergangenen 30 Tage. Das zeigt der Wikifolio immer dankenswerterweise an. 22 Millionen Euro, Richie, das ist ein neuer Monatsrekord, seitdem ich das mitschreibe. Der alte Rekord war 20,1 Millionen Euro Turnover in deinem Wikifolio. Und year-to-date liegst du jetzt bei rund 180 Millionen Euro Handelsvolumen im Umbrella alleine. Und da, ich weiß ja, du Oberösterreicher, du, da bist du vergleichbar mit den Nachbarn von Pira Mobility aus Mattighofen und der FACC aus Ried. Die haben ähnliches Handels. Wahnsinn, oder?
Ja, in Viertler halt.
In Viertler haben 180 Millionen nach 11 Monate und 12 Tage. Oder nach 11 Monate und 10 Tagen, ganz genau. Wunderbar. Richie, Bottomline habe ich gesagt, es ist ein bisschen zurückgegangen. Es hat sich auch viel getan in diesem Monat. Wobei, wenn man jetzt auf die Übersicht blickt, auf den ersten Blick auch wieder nicht, aber dann wieder doch im Detail. Ich sehe da die Rheinmetall als größte Position. Das wird niemand verwundern, aber es war ein heftiges Monat, was die Rheinmetall betrifft.
Ja, also definitiv, es war sehr turbulentes Monat, Monat mit einer sehr hohen Volatilität und ich würde jetzt nicht sagen, dass das überraschend war im November, sondern es ist ja generell der November auch oft ein turbulenteres Monat. Die Märkte kommen wieder zurück, es wird neu justiert, es wird neu ausgerichtet, aber insbesondere, du hast es angesprochen, bei der Rheinmetall war es besonders volatil, was aber auch wieder zeigt, und das ist das Schöne, in der Umbrella-Strategie, aber auch insbesondere bei Wikifolio kann man natürlich das alles ganz schön nachvollziehen. Es ist sehr transparent und du hast es total richtig beobachtet. Dazwischen hat das Portfolio mal ganz anders ausgeschaut. Es schaut sogar wieder ähnlich aus. Als wie,
lustig, das hast du wieder hergerichtet. Nein, ich muss in dem Zusammenhang auch loben deinen Newsletter, der mich erreicht hat. Der hat mich da abgedatet und da war die Rheinmetall auf Nummer 4 zwischenzeitlich sogar.
Ja, genau. Also es ist wirklich so, dass da sehr schnell angepasst wird. Manche möchten es schneller haben, manche möchten sich mehr Zeit lassen. In der Strategie ist es tatsächlich so, dass unterschiedliche Faktoren, eben das Risikomanagement und das Stop-Loss hier ganz entscheidende Rolle spielen und das ist abverkauft worden in der Zwischenzeit, weil eben sich der Rheinmetallkurs nach unten bewegt hat. Aber man muss auch dazu sagen, potenziell einen Boden gefunden haben könnte. Bleibt natürlich im Konjunktiv, aber so schaut es zumindest aus unserer Wahrnehmung charttechnisch aktuell aus. Und deswegen ist wieder ein bisschen hochgewichtet worden und liegen jetzt ja bei der Rheinmetall plus minus 16% jetzt wieder in der Gewichtung und auf der Nummer 1, aber eigentlich ganz knapp auf Nummer 1, gar nicht mehr so weit vorne.
Und du hast dann unten, wenn ich das jetzt charttechnisch oder im Chartbild so sage, doch wieder zugekauft, muss man sagen.
Tatsächlich ist es so gewesen, dass durch diesen Ausbruch nach unten, also durch das Abfallen des Kurses, das so Anfang November passiert ist, ist eben hier abverkauft worden, immer weiter abverkauft worden, so gegen Mitte November, um den 20. herum hat es dann den Tiefstand gegeben und jetzt eben im Zuge dieser neuen Dynamik, die aufgrund der geowirtschaftspolitischen Situation entstanden ist, also der Friede ist jetzt noch nicht so nahe in der Ukraine und das scheint doch die Rheinmetall sehr extrem zu beeinflussen, obwohl die Fundamentaldaten meiner Perspektive viel besser sein würden, aber das ist eine Meinung, das andere ist das Chartbild. Aber es hat sich wieder nach oben entwickelt aufgrund der aktuellen Diskussionen und da wurde wieder leicht zugekauft mit 1,5% höher gewichtet als zum Tiefstand, wenn man das so sagen möchte.
Es ist quasi die Nvidia einer anderen Branche, da reagiert man auf jede noch so kleine Nachricht, weil die Aktie eben so hot ist und so viel Momentum in so vielen verschiedenen Blickwinkeln genießen kann oder auch muss, mittlerweile muss man sagen. Ja. Du hast einen Titel erwähnt, der knapp rangeht. Gekommen ist, das auch durch sehr, sehr positive Preiseffekte, die Bayer-Aktie, die war sicherlich ein Highlight des Jahres, muss man sagen, oder? Da kann man very, very happy sein.
Ja, die Bayer war und denke, ist auch noch immer ein Highlight des Jahres.
Das ist schon fast aus des Jahres. Ja. Nein, aber das schaut gut aus.
Ja. Es schaut gut aus, ja. Bayer ist auch jetzt wieder höher gewichtet worden, die war schon niedriger gewichtet, aber was sie da entwickelt hat, ist einfach, sind mehrere Faktoren und ein ganz entscheidender Faktor, dass es eben einen neuen Faktor 10 Antikoagulationspräparat gibt, dass das Nachfolgepräparat vom Xarelto einen Blockbuster von der Bayer sein könnte. Es hat hier positive Studiendaten gegeben und man darf eins hier bei der Bayer nicht vergessen, dieser positive Spin, weil eben hier schon ein Team vorhanden ist, das eben in der Blutgerinnung aktiv ist, das heißt eben ein ganzes Pharma-Team, Marketing, man hat schon alles, das heißt die Investition in ein neues, in eine neue Indikation muss nicht getätigt werden, man hat schon die Leute vor Ort mit diesen starken Daten, die präsentiert wurden, eben Mitte November, hat sich der Kurs dementsprechend auch dynamisch nach oben entwickeln können und das sieht man hier mit zwei klaren Ausbrüchen im Chartbild. Das eine ist der 24. November und das andere ist ein Ausbruch Anfang Dezember und in diesem Setting ist auch ein bisschen hochgewichtet worden und das macht die Bayer aktuell zur zweitgrößten, manchmal auch drittgrößten Position konkurrierend mit Tesla in der aktuellen Umbrella-Strategie.
Du hast es gerade genannt, 16,7% Rheinmetall, 15,4% für unser Sample jetzt gerade die Bayer und ebenfalls 15,3, 15,4% die Tesla. Also die Rheinmetall war ja nie unter 20%, jetzt zum ersten Mal dafür drei Titel und ein vierter, den wir auch noch nennen können, gleich die Apple, auch fast in der gleichen Size. Also da geht's um Nuancen, 60% plus vom Wikifolio sind vier Titel momentan. Ja, die Tesla, die war intra-year mal total draußen, ist jetzt wieder gleich auf quasi die Nummer eins.
Ja, Tesla ist einfach, die hat da im Jahr mal ein Tief gehabt, so im April dieser Größenordnung hat er tatsächlich bei 100 oder 200 US-Dollar, 220 US-Dollar das Tief erreicht, hat sich aber dann wieder nach oben gearbeitet im September, retrospektiv einen schönen Ausbruch auch generieren können, Seitwärtsbewegung aktuell und was den Kurs auch ein bisschen beflügelt hat, ist eben künstliche Intelligenz, aber insbesondere die Robotik dann auch, weil Tesla mit Optimus potenziell einen Roboter produzieren könnte, in Zukunft zumindest, ist es die Aussage von Elon Musk, der eben hier durchaus ein gewisses Alleinstellungsmerkmal darstellen könnte im Westen, sage ich mal, Europa, USA, und dieser Optimus, der beflügelt die Fantasie, und politisch hatte die US-Regierung darauf hingewiesen, dass insbesondere Robotik auch unterstützt werden sollte, dass den Kurs dann noch einmal beflügeln können. Elon Musk selbst, ich glaube, den haben wir schon öfters besprochen, ist ein sehr diverser Charakter. Ich würde jetzt nicht alles, was er sagt.
Schön formuliert, ja,
genau. Ja, was er sagt, würde ich zu ernst nehmen. Ich glaube, er ist ein bisschen cholerisch. Zumindest kommt er mal auf X, vormals Twitter, so vor. Der ist vielleicht auch nicht immer das Gelbe vom Ei, wenn es um den Kurs von Tesla geht. Beeinflusst natürlich auch die Kurse dann als CEO, ja, im positiven wie auch im negativen Sinne.
Jetzt betreibt ihr ja Research, ja, und inwieweit sind da solche erratischen Persönlichkeiten wie der Musk schon auch ein Faktor für potenzielle Überraschungswohler durch irgendeinen blöden Sager, sage ich jetzt mal?
Ja, ganz definitiv. Das spielt bei so einem starken Charakter in so einem Unternehmen, der eigentlich das Unternehmen per se charakterisiert, eine ganz entscheidende und wichtige Rolle, fällt oder kommt auch in die Analysedaten hinein dann. Ganz ein wichtiger Faktor ist aber auch, dass wir natürlich auch solche polarisierenden Charaktere teilweise suchen, weil man durchaus in einer rationalen Herangehensweise dann auch von Kursverlusten kurzfristig profitieren könnte, genauso wie von Kurssteigerungen, weil hier dann Irrationalität eine wichtigere Rolle spielt. Fondsmanager, die öffentliche Meinung bildet sich dann potenziell eine populistischere Meinung gegen so einen CEO, und das beeinflusst wohl oder übel auch den Kurs, und das kann man natürlich dann auch spielen, genauso wie man das auch in der Politik spielen kann.
Genau, da hat sich ja Trump auch durchaus bewährt mit seiner Wahrscheinlichkeit des Zurückruderns bei ganz großem Wahnsinn, sage ich mal. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, und das ist ein perfekter Zeitpunkt für den standardisierten Risikohinweis, der natürlich für alle Entscheidungen gilt, für eure eigenen, für unsere eigenen. Und wir sprechen hier quasi aus der Sicht des Fondsmanagers Richie Dobetsberger Fonds oder Wikifolio Managers. Ich möchte noch, bevor ich dann eine allgemeine Frage zu deinen Trades bei Rheinmetall und Tesla bringe, noch die Apple reinbringen als vierten Wert, der in dieser 15%-Region in der Gewichtung liegt. Hast du im Q2 aufgenommen, und glaube ich, kann man very happy damit sein, oder?
Ja, bei der Apple ist es tatsächlich so, dass sich auch hier vom Juni aufwärts eigentlich ein sehr starker Trend entwickelt hat. Die iPhone-Zahlen oder die Verkaufszahlen scheinen sehr gut zu sein, waren zumindest sehr gut im letzten Quartalsbericht, und das hat natürlich den Kurs auch beflügelt. Ist ein Unternehmen, das auch natürlich mit künstlicher Intelligenz, mit Cloud Computing eine Rolle spielt, aber ganz wichtig für uns, es ist ein Endprodukt, das das Unternehmen hat, dass das Unternehmen baut, das sehr viele nutzen, und jede KI, jede Datenspeicher nutzt oder braucht natürlich auch ein Endgerät, um das auch visualisiert zu sehen. Sind wir uns ganz ehrlich, man nutzt das iPhone oder ein Mobiltelefon als Endgerät, um eben auch ins Internet eintauchen zu können, und ein iPhone, eine Apple, das sind bekannte oder schon bekannte Produkte, und das ist einfach auch ein Marken-Event oder eine Darstellung einer wichtigen großen Brand, und das spielt hier eine Rolle. Und natürlich auch der Hinweis auf die Produktion in China und bessere Beziehungen von USA mit China, das könnte auch hier die Marge für Apple wieder verbessern, und das sind so Positionen oder Ideen, die hier dahinter liegen.
Gut, dann mache ich von dem Big Four noch die Zusammenfassung so in meiner Wahrnehmung, und bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht habe. Die Apple ist jene, anders als bei Rheinmetall zuletzt, bei der Bayer immer wieder und bei der Tesla auch, wo du am wenigsten getradet hast, weil es nicht notwendig war vom Einstiegszeitpunkt weg, oder?
Ja, das ist ganz klar so. Man sieht es auch sehr schön, der Apple-Kurs selbst ist mit weniger oder mit einer geringeren Volatilität verbunden. Ein
wesentlicher Faktor.
Und das ist hier ein wesentlicher Faktor, wenn man sich eben Tesla ansieht oder auch die Bayer, dann sieht man hier viel größere Volatilität, viel größere Kurssprünge dazwischen nach oben als auch nach unten, insbesondere natürlich auch bei der Rheinmetall, und deswegen kommt es hier dann auch zu häufigeren Handlungen und Anpassungen, wenn man das so betrachten will.
Wir kommen zur fünftgrößten Position, ziemlich genau 10% in der Strategie, die ehemalige Barrick Gold, die Barrick Mining. ja, sieht auf den ersten Blick alles sehr, sehr, sehr gut aus, was man da an den grünen Performance-Zahlen sieht, aber bitte in eigenen Worten.
Ja, bei der Barrick Mining ist es tatsächlich so, dass das Unternehmen natürlich sehr stark vom Goldkurs und vom steigenden Goldkurs profitiert und das ist auch de facto die Art und Weise, wie man in der Umbrella-Strategie von einem Rohstoff profitieren kann. Es ist ja so, dass hier in der Umbrella-Strategie nur in Aktien, also in Unternehmen investiert wird und die Barrick Mining ist eben ein Unternehmen, das Gold und auch Kupfer abbaut und natürlich steigende Gold- bzw. Kupferpreise, die beeinflussen das den Umsatz und auch den Gewinn des Unternehmens und der hat sich sehr gut entwickelt und deswegen auch so hoch gewichtet.
Gut, auf Nummer 6 haben wir einen Bekannten der jüngeren Vergangenheit, die IQVIA, die haben wir, glaube ich, im Vormonat zum ersten Mal besprochen. Auch da bitte ich dich um ein Update, Richie.
Die IQVIA ist ein Unternehmen, das eben insbesondere in der klinischen Forschung aktiv ist, in der Datengenerierung, in der pharmazeutischen Industrie. Ein Unternehmen, das hier aber auch im Bereich Verbesserung von Studiendaten, teilweise auch natürlich künstliche Intelligenz, bessere Wahrnehmung, bessere Organisation von Studien tätig ist. Und in der aktuellen Situation geht es natürlich hier auch um kosteneffektive Darstellung, kosteneffektive Studienlagen, die man hier als Pharmaunternehmen generieren möchte, auslagern möchte, das Risiko auch auslagern möchte von Studien. Und da spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle. Nach einem starken Abfall Mitte des Jahres hat sich der Kurs wieder sehr gut erholt. Starke Daten, Quartalsberichtsdaten und mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ungefähr 35, 40 Milliarden US-Dollar, denke ich, noch ein sehr preiswertes Unternehmen aktuell oder 2026er KGV bei etwa 25, 27.
Und wir bleiben in der Pharmabranche und kommen zu AbbVie. Haben wir auch schon öfter besprochen. Überhaupt fällt mir auf die Pharmabranche. Es kommt dann noch ein Titel, der kleiner gewichtet ist. Hat wieder eine ordentliche Branchenpräsenz in deinem Wikifolio. Beginnen wir vielleicht mit dieser Line mal. Durchaus gilt die Branche als defensiver Sektor. Wieso ist jetzt die Gewichtung insgesamt so hoch und gleich 4 Titel drin?
Tatsächlich hast du völlig recht, das ist eher defensiver Sektor, das ist auch ein bisschen eine Zurücknahme von Themengebiet künstlicher Intelligenz, die sind sehr heiß gelaufen, das war auch dann ein Grund, wieso dass manche Werte eben abverkauft worden sind im letzten Jahr
und so weiter.
Ganz genau. Hier wurde dann umgeschichtet in eben eine defensivere Branche, das ist aus meiner Perspektive, so wie es du auch gesagt hast, ich glaube, da sind wir uns einig, die Pharmabranche und in der Pharmabranche ist eben mit der Bayer und der AbbVie, die jetzt eben besprochen werden, sind zwei Unternehmen, die sehr defensiv sind. Bayer natürlich 10-mal kleiner als die AbbVie. Die AbbVie Marktkapitalisierung und einen Marktwert von fast 400 Milliarden US-Dollar ist ein richtiger Gigant, wenn man so will. Und aber auch ein Unternehmen, das sehr innovative Produkte hat, auch von IQVIA profitiert im Umkehrschluss. Also es gibt hier diese Interaktionen, aber die IQVIA ist sozusagen der Tech-Seite, also der Technologie-Seite-Faktor in der Pharmabranche und die AbbVie hat substanziell sehr starke Produkte, sehr starke Marken, Blockbuster-Marken aufgebaut mit Skirisi, mit Rinvoq, mit Humira. Das sind schon riesigen Kategorien in der pharmazeutischen Industrie kennt, jeder Arzt kennt, jeder in der pharmazeutischen Industrie tätige und deswegen ist dieses Unternehmen auch so hoch gewichtet aktuell.
Also 9% Gewicht und dann kommt ein großer Sprung in der Gewichtung zu 3 kleineren Titeln. Unser Freund Mercado Libre natürlich, der Herr Milei, wir haben ihn immer wieder in Zusammenhang gebracht, auch wenn das sicherlich ein bisschen hergeleitet ist, aber viel wurde in den vergangenen Wochen über Milei gesprochen, auch in großen Börse-Podcasts und immer wieder ist die Mercado Libre als eine der Ideen, wie man investieren kann, gekommen. Jetzt haben wir die Argentinier auch noch als Gegner bei der Fußball-Weltmeisterschaft, also die Storyline geht weiter. Mercado Libre 4,4% Depotgewicht, ein Update bitte.
Ist abgewichtet worden aufgrund von der Charttechnik, ist ja eben durch Stop-Loss durchgerutscht, auch wenn ich grundsätzlich oder wir grundsätzlich dem Unternehmen und auch dieser Idee in Argentinien positiv gestimmt sind. Das sind Meinungen und der Markt hat recht. Der Markt hat gesagt, zu hoch gewichtet in der Umbrella-Strategie, deswegen heruntergekommen, wobei sich hier aktuell ein Boden gebildet haben könnte, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, sage ich mal. Das Unternehmen ist noch drinnen, ist vom nächsten Stop-Loss relativ weit weg, wenn ich hier oder wenn es hier nicht zu Opportunitätskosten kommt, sprich Unternehmen gefunden werden, die potenziell rasanter laufen könnten, würde das Unternehmen noch in der Strategie bleiben? Bin ich zufrieden damit? Sind wir zufrieden damit? Nein. Mhm. Und genauso richtig ist es, fundamental könnte es noch spannend sein, könnte es spannend bleiben, politisch, ein politischer Rückenwind könnte noch immer entstehen. Wir werden sehen, ob das Unternehmen im neuen Jahr 2026 dann noch immer dabei ist.
Dann haben wir noch die IBM auf 9 und die Johnson & Johnson auf 10 gewichtet, beide unter 3%. Ja, die IBM war schon mal deutlich größer im Wikifolio auch.
IBM war deutlich größer, ist abgewichtet worden, wobei sich jetzt das ganze Chartbild wieder Richtung Allzeithoch hin bewegt. Also hier könnte durchaus wieder eine Opportunität entstehen, laut unserer Meinung. Es ist natürlich hier der Kurs Anfang Mitte November sehr stark nach unten gedriftet. Aber was IBM schafft, ist, es verbindet eine starke Marke, die in der Technologie bekannt ist, mit eben modernen Komponenten, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und dergleichen. Und diese Kombination, die könnte durchaus noch spannend werden, spannend bleiben. Und deswegen ist das Unternehmen in der Umbrella-Strategie enthalten, auch wenn aktuell die Gewichtung knapp unter 3% liegt. Aber du weißt, dass das geht immer sehr schnell. Also es kann auch hier wieder sehr schnell nach oben gehen.
Das macht das so spannend auch, ja.
Ganz genau. Genau. Es ist aktuell die Situation folgende, dass das Unternehmen gut genug ist, um in der Umbrella-Strategie zu sein, aber nicht gut genug aus unserer Perspektive, um höher gewichtet zu sein. Mhm. Wobei sich das sehr schnell ändern kann, in die eine oder andere Richtung.
Und finally Johnson & Johnson, ich habe schon kurz erwähnt, mit 2% Gewicht.
Johnson & Johnson, tatsächlich ja auch einer der größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt, teilt sich da aktuell plus minus ja die Spitze auch mitunter mit AbbVie, das ja ebenfalls hier in der Umbrella-Strategie vorhanden ist und fällt in das gleiche oder selbe Kategorie wie auch AbbVie und auch die Bayer als defensiver Pharma-Wert, der eben hier nicht so stark von der KI Volatilität beeinflusst sein sollte und Johnson & Johnson in den letzten Monaten ja Welle für Welle nach oben geschlittert oder nach oben gekommen. Auch hier noch immer ein Trend, der deutlich, nicht mehr so deutlich, aber doch auch deutlich nach oben zeigt. Wir werden sehen, ob hier hochgewichtet wird oder eben völlig abverkauft wird. Ich sage das so salopp, weil das Unternehmen fundamental und in der Strategie, denke ich, sehr gut hineinpasst. Aber charttechnisch hier es eben zu einem Stop-Loss kommen könnte und dann ist es weg. Oder, man weiß es nicht, zu einem Ausbruch, gute News können hier sehr stark wieder eine Dynamik beinhalten und dann könnte auch wieder hochgewichtet werden. Aktuell aber sehr zufriedenstellend auch der Wert.
Wenn man jetzt das Jahr so subsumiert und danke dafür, das war eine für mich sehr, sehr spannende Journey und ich bin schon gespannt auf den nächsten Termin dann Anfang Jänner. Natürlich muss man sagen, okay, AI und cloud-orientierte Technologie war ganz, ganz stark gewichtet, jetzt ein bisschen weniger. Verteidigung, Rohstoffe ebenfalls ein bisschen zurückgewichtet. Krisenresiliente Dinge wie Gesundheit, Datenanalyse und so weiter sind höher gewichtet worden, was mir auffällt. Financials, Finanzwerte, Versicherungen fehlen vollkommen. Wieso ist das kein Thema? Da ist eine Leserfrage reingekommen, eine Hörerfrage.
Ja, es war und ist doch immer wieder mal PayPal dabei gewesen.
PayPal kann man dazu zählen.
Genau, das kann man hier hineingeben. Es ist einfach so, dass wir natürlich Unternehmen suchen, die innovativ sind, die stark innovativ sind, die auch eine Größe darstellen, also über einer Milliarde Marktkapitalisierung. Wenn es in den europäischen Bereich geht, eher über 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Und diese Innovation, die suchen wir hier tatsächlich oft. Und es war auch schon die Visa zum Beispiel als ein das Beispiel Unternehmen in der Umbrella-Strategie vorhanden. Aber ganz traditionelle Banken und ganz traditionelle Bankgeschäfte sind es eher selten. Genauso selten schon vorgekommen, aber selten sind auch Unternehmen, die im Bereich Kryptowährung aktiv sind.
Stimmt, ja.
Wieso sind die so selten drinnen? Ja, jene, die den Podcast oder mich oder die Strategie schon länger verfolgen, denen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich nicht der große Krypto-Bitcoin-Guru und Fan bin, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen bin ich hier auch sehr vorsichtig.
Ihr habt auch einen sehr stark research-lastigen Zugang und das ist halt nicht so einfach bei Krypto. Da ist durchaus mehr Momentum, mehr Charttechnik und so weiter drin. Und es ist für dich der Mix, der dir zur Entscheidung führt.
Genau, bei den Krypto-Unternehmen ist es ja oft so, die profitieren de facto 1:1 oder via Hebel von Krypto, könnte man natürlich bei Goldminenunternehmen auch da stellen zu sagen, ja. Bei den Kryptounternehmen ist es aber eben genauso und bei Krypto, ich weiß nicht, also ich habe das noch nicht durchschaut. Sorry, dass ich das so sage. Ja. Vielleicht kann mir da mal ein Leser, ein Hörer, eine Hörerin belehren, was da genau dieser große Bull-Faktor sein sollte. Ich bin eher auf der Aktienseite aktiv und ich glaube, das ist auch gut so. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, jeder hat andere Interessensgruppierungen und deswegen ist es der Fall, dass hier eben Unternehmen auch seltener dann dabei sind, die in diesem Bereich tätig sind.
Was wir erwähnt haben im Jahr immer wieder ist die extreme Schwäche vom US-Dollar gegen den Euro. Das hat natürlich heuer mit einer Euro-Performance was gemacht. Ich sehe diese Ausgabe 1225 jetzt als Teil 1 einer, sage ich mal, zweiteiligen Jahresendnummer, weil auch die von Anfang Jänner wird natürlich noch viel 25 drin haben. Richie, dürfen wir dich für unsere Silvesterfolge wieder anrufen? Da kommt der Teuber, der Wolfgang Mateka und ich.
Na, selbstverständlich, Sixth, gerne.
Der ruft jetzt gleich irgendeiner an.
Ja, genau. Das ist aber immer bei mir so.
Wir reden vom Telefon, das ist vielleicht irgendwie so ein Siri-Effekt oder sonst irgendetwas. Ja, die Sachen, die du mir gezeigt hast zu Beginn und ich hoffe auch die ich dir zeigen konnte, da baut sich noch was auf, wo wir dann im Jahresverlauf 2026 sprechen werden. Für die Silvesterfolge werden wir dich irgendwann anrufen, musst halt aufpassen, ob du abhebst. Ne? Das werden wir diesmal die Kapitalmarktfreunde so durchrufen, wie es ihnen so geht und so weiter und so fort. Termine gibt es ja jetzt keine zum Jahreswechsel, nämlich an und messen, da gibt es einmal Pause. Ne?
Ganz genau, jetzt am Jahreswechsel, am Jahresende gibt es keine Termine im Bereich Messen. Die nächste Messe, der nächste größere Termin, der ist tatsächlich Ende Januar in Dresden, dann 31. Januar, aber da haben wir noch ein bisschen hin, 2026.
Dann bringe ich diesmal so als Call to Action den erwähnten Newsletter, den haben wir im Rheinmetall-Zusammenhang, wo die mal kurzfristig nur die Nummer 4 war, habe ich durch deinen Newsletter erfahren. Kurze Figurenzeichnung noch vom Newsletter. Wie kann ich den bestellen? Wo kann ich den bestellen? Kommt dann natürlich alles in die Shownotes. Gibt es da einen fixen Zyklus oder ist der Event-driven, bitte?
Ja, aktuell ist der Newsletter buchbar beziehungsweise über richidobitzberger.com.
Einfach verlinken.
Genau, ja. Ist hier einfach adaptierbar. Man kann sich auch schon auf die kommende Seite mumag.me anmelden. Da wird das dann in Zukunft übernommen werden, weil ich aus dem Richidobitzberger-Blog ein Analyseportal verfassen und zusammenfassen möchte, wo ich mich insbesondere auf die Unternehmen der Umbrella-Strategie konzentrieren werde. Das heißt, hier gibt es dann Updates zur Umbrella-Strategie selbst, zu den Unternehmen und auch zur Watchliste dieser Strategie, weil ich eben so oft gefragt worden bin und ich das auch sehr gerne, bin ja Social Trader, auf Wikifolio tätig, das sehr transparent darstellen möchte. Und auf das freue ich mich schon. Das ist das Projekt 2026 dann.
Also heuer war eher so technisches Setup, ein bisschen regulatorisches, alles aufsetzen, dass man die Dimension von einem Wikifolio mit 170, 175 Millionen Euro auch, das ist schon durchaus eine Size, wo man vom Setup was nachziehen muss. Das war heuer und nächstes Jahr gibt es dann ins Detail, was die Website und so weiter betrifft.
Ganz genau, das war heuer, war das Aufsetzen, das ganze Setup hier darzustellen, auch natürlich mit der Vermögensverwaltung, mit der FICON, der deutschen Vermögensverwaltung. Und diese Anpassung ist alle durchgeführt worden und jetzt geht's dann, nachdem diese strukturellen Anpassungen gemacht worden sind, eben ins Tun und da freue ich mich schon sehr drauf.
Und in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge am 8. Jänner rufen wir dich irgendwann an und bei der Gelegenheit werden wir dann einen guten Rutsch wünschen, weil wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ich würde sagen, wir spielen unsere Abspannmusik und du nochmal mit. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und ja, wir hören uns in den nächsten Tagen auch mit Richie noch einmal.
Dankeschön und tschüss und ja, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle, die ich nicht mehr höre.
Sagt er trotzdem jetzt, wenn er nämlich nicht abhebt, wenn man dann anruft. Und jetzt machen wir das nochmal zum 4, 3, 2, 1.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella.